Eingangs möchte ich euch gerne noch ein Kompliment aussprechen. Ich bin Bibellehrer und mir ist es immer ein Anliegen, die Bibel zu den Leuten zu bringen. Und angefangen in Afrika habe ich Material entdeckt, das hervorragend sich geeignet hat, die Bibel lesen und studieren zu lernen. Es war ein Wunder für mich, weil meine Studenten in Afrika auf einmal begannen, voller Begeisterung die Bibel zu lesen. Das hatte ich vorher nicht erlebt. Und ich habe dieses Material bisher in 8 Ländern eingeführt. Und dann dachte ich mal über Deutschland nach, könnte man das hier auch machen? Und habe dann bei 2 oder 3 Gemeinden angefragt, die mit mir auch freundschaftlich verbunden sind, aber ich habe dort eine Absage bekommen. Die Pastoren hatten gefragt, wie viel Zeit brauchst du? Ich habe gesagt, ich brauche mindestens 20 Stunden. 20 Stunden! Da kriegen wir keine Leute, haben die gesagt. Und dann habe ich in Krefeld angefragt. Und Carsten und die Leiter haben ja gesagt. Und jetzt ist eigentlich klar, nach 2 Wochenenden, dass es gut war, oder? Es war wirklich gut. Aber das habt ihr gut gemacht und habt mir auch vertraut. Vielen Dank dafür. Und ich bin mir sicher, dass vielleicht von Krefeld ausgehend wir so eine Bewegung starten können, eine Bibellesebewegung, das wäre doch super. Es eignet sich hervorragend für Kleingruppen, es ist nicht kompliziert, es ist nicht akademisch und jeder kann die Bibel neu entdecken dadurch. Ich möchte euch ein bisschen Appetit machen, in dem Sinne. Gut, ich bin gebeten worden über Vision, Gemeindegründung, etwas zu sagen, habe dann diese Predigt geschrieben, die ich noch nie gehalten habe. Und der Titel ist die Gemeindegründungsbewegung. Die Gemeindegründungsbewegung. Und wir schauen dort in etliche Stellen im Neuen Testament besonders. Und das ist hoffentlich gewürzt mit ein paar praktischen Beispielen. Der Ursprung der Gemeindegründungsbewegung liegt im Himmel. Halleluja. Wir feiern Weihnachten, weil Gott seinen Sohn sandte. Und er sandte seinen Sohn aus einer großen Entfernung, nämlich vom Himmel, auf diese Erde. Und der Sohn hat sich ganz klein gemacht, Jesus hat sich ganz klein gemacht und wurde unter sehr armen Umständen in einem Ort geboren, an einer Stelle geboren, der eigentlich für Tiere gedacht war. Das war der Anfang. Und das ist aber eine Bewegung aus dem Himmel heraus, in dem Gott das, was ihm am liebsten war, gesandt hat. Das war kulturübergreifend, oder nicht? Stell dir mal vor, du bist im Himmel und da ist alles perfekt und vollkommen, da ist vollkommene Liebe, da ist vollkommener Respekt, vollkommene Anerkennung. Und auf einmal liegst du irgendwo auf dem Stroh und bist Mensch. Das ist Gottes Bewegung. Gott, der Vater, ist ein Sender. Und der Sohn Jesus ist der Gesandte. Deswegen heißt es in Johannes 20, Vers 21, Jesus spricht zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Diese Bewegung, die im Himmel anfing, als ich, sagte Herr Jesus, als ich kam, diese Bewegung wird nicht aufhören, sie wird nochmal neu angestoßen, sie wird verlängert. Der Vater hat mich gesandt, ich bin diese Bewegung und ich sende euch. Der Ursprung der Gemeindegründungsbewegung ist himmlisch. Und die Richtung dieser Missionsbewegung ist natürlich dann auch klar. Der Himmel ist der Ort, wo Gott wohnt. Das ist das Zentrum. Und dieser Planet, der da besucht wurde von Gott dem Sohn, das ist JWD, ganz weit draußen. Aber aus dem Zentrum heraus sendet Gott seinen Botschafter. Und im Alten Testament haben wir noch eine gegensätzliche Bewegung. Dort wurde immer in das Zentrum gesandt. Dort gab es zum Beispiel die Stiftshütte, später den Tempel und da sind die Leute in das Zentrum gewandert. Dreimal im Jahr sollten die Juden auf Pilgerfahrt gehen und dann ging es in das Zentrum nach Jerusalem. Im Neuen Testament finden wir sowas nicht. Wir finden kein religiöses Zentrum. Wir finden kein Vatikan im Neuen Testament. Sondern es ist immer eine Bewegung aus dem Zentrum heraus. Als die erste Gemeinde in Jerusalem wuchs und sich das gerade so schön gemütlich gemacht hatte, da sendet Gott eine Verfolgung und die stieben alle auseinander. Ich habe bei mir im Haus Eichhörnchen. Die dulde ich da aber nicht. Und dann haue ich mit so einem Brett von unten gegen das Eichhörnchennest. Und dann habe ich etwas gesehen, das hat mich echt überrascht. Da waren 4 Eichhörnchen in dem Nest und die sind in alle 4 Richtungen auseinandergestoben. Das war eine Überlebenstaktik, oder nicht? Und das ist es auch für die Gemeinde. Gott sendet aus dem Zentrum heraus in die Peripherie. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Sendung verstehen. Und dass wir als Gemeinde auch das verstehen, dass wir nicht sagen, wir sind das Zentrum, jeder darf hier ins Evangeliumshaus kommen und wir halten die Türen offen, jeder darf kommen, aber wir lassen keinen raus. Das ist nicht diese himmlische Bewegung. Wollt ihr ein bisschen afrikanische Theologie hören? In Afrika würde ich das so erklären. Was ist das Hauptsymbol für die Gemeinde in der Schrift? Die Frau. Oh. Die Frau. Wenn die Gemeinde eine reine Gemeinde ist, dann wird sie mit einer Jungfrau verglichen. Stimmt das? Okay. Wenn sie eine wartende Gemeinde ist, dann wird sie mit der Braut verglichen. Wenn die Gemeinde eine abgefallene Kirche ist, zum Beispiel in der Offenbarung, dann wird sie Hure Babylon genannt. Was ist denn jetzt der Unterschied? Was können Frauen, was Männer nicht können? Richtig. Egal wie gleich wir alle werden wollen, es wird nie so sein, dass Männer Kinder bekommen werden. Kinder gebären können. Das heißt, eine Frau nimmt Leben auf, es wächst in ihr und dann gebiert sie es in die Welt hinein. Das ist Gemeinde. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann sagt er, geht hin in alle Welt. Also es ist nicht nur Zentrum, es ist nicht nur Sammelbewegung, sondern es ist Sendung. Und diese Sendung des Sohnes Jesu, die war auf jeden Fall kulturübergreifend. Und dann gibt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8 einen Missionsbefehl. Es gibt in der Bibel 5 unterschiedliche Missionsbefehle, von denen uns der in Matthäus 28, 18 bis 20 am geläufigsten ist. Dort sagt der Herr Jesus, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern, tauft, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe und so weiter. Aber in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 ist die Betonung etwas anders und zwar auf Regionen und so dem geografischen Ausmaß unserer Missionstätigkeit. Und da sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Welt. Was der Herr Jesus eigentlich damit sagen möchte, ist, ihr sollt Reich Gottes bauen, ihr sollt meine Botschaft weitergeben, zunächst einmal zu Hause. Und auf euch gemünzt würde das bedeuten, hier in Krefeld haben wir einen Missionsauftrag. Dies ist unser Jerusalem. Und Judäa, das ist so das Umland von unserem Zuhause. Wir sind hier in Nordrhein-Westfalen, oder nicht? Das könnte man vielleicht euer Judäa nennen. Samarien, Das ist eine Kultur, die ist so ähnlich wie unsere Kultur, aber nicht so ganz. Man versteht sich, aber dann auch wieder nicht und die sind auch ein bisschen weiter. Von Krefeld aus gesehen, weiß ich nicht. Bayern, das ist schon ein anderer Menschenschlag, oder? Ist schon Außenmission. Also da haben wir auch einen Auftrag. Da können wir nicht sagen, nö, das sind Bayern, das ist ein anderer Menschenschlag, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Nein, Jesus sagt, geht auch nach Samarien. Und dann sagt er, bis an das Ende der Welt, das bedeutet, diese Ortsgemeinde hat auch einen weltweiten Auftrag, das Evangelium weiterzusagen. Und deswegen haben wir zum Beispiel die Katharina, die arbeitet unter Menschen in Mosambik. Das sind ganz andere Leute, oder? Aber Krefeld ist dort, ihr seid dort präsent durch eure Missionare. Fantastisch. Dann gab es eine zweitens, das war jetzt der Ursprung der Gemeindegründungsbewegung im Himmel, zweitens gab es eine neutestamentliche Vision von Gemeinde. Der Herr Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Gemeinde ist zunächst einmal Versammlung in dem Sinne, dass Jesus ein Sammler von Menschen ist. Das wahrscheinlich in einem zweifachen Sinne. Einmal hat Gott eine Leidenschaft für Menschen. Und falls du Briefmarken sammelst und dafür eine Leidenschaft hast, dann gibt es natürlich immer wieder eine Marke, die dir noch fehlt und nach der du suchst und für die du sogar bereit bist zu investieren, damit du die in deine Sammlung bekommst. Und Gott ist ein leidenschaftlicher Sammler von Menschen. Und solange wir nicht alle bei ihm sind, fehlt ihm wirklich etwas. Aber Jesus ist auch in einer anderen Art und Weise der Sammler von Menschen, in dem Sinne, dass Jesus, wo immer er auftrat, Leute nahezu magnetisch angezogen hat. Ja, die Bibel sagt, die Volksmassen folgten ihm nach. Johannes schreibt, alle Welt folgte ihm nach. Also da, wo der sich bewegte, wo er in der Öffentlichkeit sichtbar wurde, da gab es immer einen riesen Auflauf. Und in Johannes Kapitel 11 weissagt der hohe Priester, das hat er aus Versehen getan, aber er sagte, dass Jesus für die Nation sterben würde und dass er die verstreuten Kinder Gottes in eins versammeln wird. Und dieses sich um Jesus versammeln und von Jesus irgendwo eingeladen und versammelt werden, das ist der Kern von Gemeinde. Wir versammeln uns um Christus. Er ist unsere Mitte. Sollen wir als Evangeliumshausgemeinde oder generell alle Gemeinden, sollten wir Gemeinden gründen? Sollen wir Gemeinden pflanzen? Nun gut, ihr habt das schon entschieden und seid dabei, aber es ist eigentlich eine sehr komische Frage. Stell dir mal vor, da ist ein Fußballer. Morgen fängt die Weltmeisterschaft an, oder? Okay. Stell dir mal vor, da ist ein Fußballer. Der steht vorm leeren Tor seines Gegners. Jetzt rollt der Ball auf ihn zu. Und der fragt sich, soll ich den Ball reintun? Ja. Aber ich bin gar kein Stürmer, ich bin Verteidiger. Soll ich trotzdem den Ball reintun? Ja! Du bist Fußballer. Darum geht's. Nur, das ist eigentlich alles, worum es geht. Tore schießen und gewinnen. Deswegen bist du hier. Deswegen hast du trainiert. Oder stell dir mal vor, du bist Chirurg oder Orthopäde und wartest an der Bushaltestelle und jetzt rutscht vor dir eine Person aus, eine alte Dame und bricht sich das Bein. Und das Bein ist an zwei Stellen ganz krumm und schief und angewinkelt. Und du stellst dir die Frage, sollte ich helfen? Ja, natürlich. Dafür hast du studiert. Dafür hast du sogar ein Eid abgelegt. Dafür bist du da, dass du hilfst. Wofür ist Gemeinde da? Dass wir hier irgendwie so ein frommes Ritual abhalten? alles auf dieser Welt ist auf Vermehrung ausgelegt. Ein Birnbaum bringt was hervor? Birnen. Und ein Apfelbaum und Gemeinden? Gemeinden. Mein Freund Sascha in der Ukraine fing, wie gesagt, mit 8 älteren Menschen an, die Gemeinde dort zu gründen. Und in der Gemeinde, die er dort hat, da sind zurzeit 400 Mitglieder, von denen ca. 60% nicht vor Ort sind. Die sind im Westen der Ukraine oder sind geflohen. Es haben sich aber in den letzten 30 Jahren dort über 1000 Menschen an dem Ort und im Umland bekehrt. Und was die Gemeinde gemacht hat, die hat bis heute 6 Tochtergemeinden gegründet. Dass die, die ein bisschen weiter weg waren, wenn da ein paar Familien waren, 20, 30 Kilometer weit weg, haben sie ein Programm gestartet: Wir gründen hier Gemeinde. Sollen wir Gemeinde gründen? Das ist eine merkwürdige Frage, weil die Urgemeinde, so lesen wir in der Apostelgeschichte, weil die Apostel und die Mitarbeiter scheinbar gar nichts anderes gemacht haben, außer Gemeinden zu gründen. Okay, manchmal haben sie noch die Bibel geschrieben, aber sie haben eigentlich die meiste Zeit damit verbracht, zu reisen, zu evangelisieren, Leute zu einer Reife zu führen und als dann in dieser neuen Gruppe auch Leute Leitungsdienste wahrnahmen, dann sind die weitergezogen, haben die Gemeinde gegründet. Das beginnt in Kapitel 2 der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag wurde dort schon Gemeinde gegründet. In dem Sinne, dass sich viele bekehrten. Vorher gab es so einen Kern an ehemaligen Jüngern Jesu. Aber Gemeinde begann dann am Pfingsttag. Und müssen wir verstehen, dass diese erste Gemeinde nicht irgendwo hinging und dachte, na, wir predigen mal und dann schauen wir, was passiert. Sondern sie hatten eine Vision von Gemeinde und wenn sie irgendwo hingingen, dann haben sie versucht, diese Vision zu erfüllen. Die Gemeinde Jesu ist in vielen Bereichen wie das Volk Israel im Alten Testament. Sie ist eine Heilsgemeinschaft. Wir sind die Versammlung derjenigen, die gerettet worden sind. Wir sind keine Heilsanstalt, wir stiften das Heil nicht. Das Heil kann hier auch nicht durch Beitrag oder Beitritt erworben werden. Aber wir sind von unserer Erfahrung her eine Heilsgemeinschaft. Wir sind das Bundesvolk Gottes. Wir sind keine Theokratie, wir streben nicht nach politischer Macht. Und dennoch gibt es etwas unter uns, was uns miteinander stärker verbindet als alles andere auf Erden. Und ich wage mal zu behaupten, in vielen Fällen ist es sogar so, dass das, was uns als Geschwister in Christus miteinander verbindet, stärker ist als das, was viele Familien miteinander verbindet. Ein Aspekt dieser ersten Missionsbewegung ist, dass ausgehend von Jerusalem, die Apostel oder Missionare, können wir auch sagen, stets eine internationale Gemeinde bauen wollten. Im Römischen Reich gab es zur damaligen Zeit Hunderte von Völkern. Wir waren ja ums ganze Mittelmeerraum, da waren die Römer an der Macht. Und diese Völker waren zum großen Teil voneinander getrennt. Sie lebten in unterschiedlichen Teilen des Reiches, sie hatten ihre eigenen Sprachen und ihnen war auch meist gestattet, ihre ursprüngliche Religion zu behalten. Es wäre sehr schwer, zwischen Goten und Vandalen, zwischen Juden und Burgundern oder den Angelsachsen in Britannien und Römern viele Gemeinsamkeiten zu finden. Das Einzige, was die wirklich gemein hatten, war, dass sie alle von den Römern mal besiegt worden waren. Und dennoch gab es in der ersten Gemeinde diese Vision von internationaler Gemeinde. Und diese Vision kam von Gott selbst. Da sind die nicht von alleine drauf gekommen. Ganz im Gegenteil, das wollten sie eigentlich nicht. Und ich habe hier in Krefeld auch schon mal darüber gepredigt, wie der Geist Gottes in der Apostelgeschichte immer gerade dann konzentriert wirkt, wenn es darum geht, jetzt nochmal neue Leute, nochmal ein neues Volk, nochmal eine neue Sprache zu der Gemeinde hinzuzuführen. Es sind also auch kulturelle Schritte, die der Geist Gottes mit der Gemeinde geht, bis sie das kapiert hat, ja, Gott liebt tatsächlich alle Menschen und wir gehören alle in eine Gemeinde. So wirkt der Heilige Geist sehr stark, als es darum ging, die Samariter zu erreichen. Dann haben wir einen äthiopischen Finanzbeamten in Kapitel 8 und dessen Bekehrung und Taufe ist auch von übernatürlichen Dingen gekennzeichnet. Und der Höhepunkt ist dann in Kapitel 15 der Apostelgeschichte, wo das absolute Feindbild der ersten Kirche, nämlich ein römischer Hauptmann, von Jesus im Heiligen Geist getauft wird. Das vor den Augen von Petrus, der der Leiter der Kirche war. Und als das passiert, da sagt Petrus, jetzt verstehe ich, dass es kein Ansehen der Person bei Gott gibt, dass Gott diesen Menschen liebt. Ich hätte ihm nicht die Hände aufgelegt, aber Jesus hat ihn trotzdem mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das war so ein Schlüsselmoment, wo die Gemeinde also begriff, wir können gar nicht anders als international arbeiten. Gemeinde Jesu ist ein Platz aller Kulturen. Es fällt uns schwer, die damalige Gesellschaft in ihrer Vielfalt und Hierarchie zu zeichnen. Entscheidend damals war die Herkunft eines Menschen. Die hießen irgendwie Saulus von Tarsus, Jesus von Nazareth. Und diese Bezeichnungen, die beinhalteten die ganze Information, die die Leute haben mussten, um jemanden irgendwo in eine Schublade zu stecken. Der Name sagte meistens auch, was für eine Herkunft sie hatten, was für eine Religion dahinter stand. Und wenn es dann hieß von Tarsus, dann konnte man auch genau wissen, was für ein Stand, was für eine Bildung zum Beispiel jemand auch gehabt hatte. Es gab größte Unterschiede, ob jemand Sklave oder freier Mensch war. 3/5 der Bevölkerung im Römischen Reich waren Sklaven. Das war Nummer 1 Wirtschaftszweig, war Sklaverei damals. Das Vermögen war entscheidend. Geschlecht oder Sprache sorgten dafür, dass die Menschen ihren Platz in der Gesellschaft hatten. Diese Klassenunterschiede wurden damals nirgendwo und niemals aufgehoben. Gesellschaftliche Linien wurden nicht übertreten, selbst nicht im Sport. Den gab es damals auch, aber dort war man niemals gleich. Die Leute waren getrennt voneinander. Sie aßen nicht miteinander. Sie gingen nicht in eine gemeinsame Schule, obwohl es die auch gab. Stadtviertel waren damals nach Ethnie und Einkommen getrennt. Auch in der Armee wurde meist nach Herkunft entschieden, wer wo stationiert war. Und niemals wurden diese gesellschaftlichen Linien übertreten, zum Beispiel durch Heirat. Es war unmöglich. Es war ein Tabu, jemanden zu heiraten, der zum Beispiel aus einem anderen Volk kam. Die Gemeinde Jesu war demnach ein einmaliges soziales Konstrukt in der damaligen Zeit. Paulus schreibt im Kolosserbrief, jetzt gibt es keine Juden, keine Nichtjuden, keine Griechen, keine Heiden, keine Skythen. Das waren so diejenigen, wisst ihr, wie wir in Deutschland machen wir ja Witze über die Ostfriesen. Okay? Das waren so die Leute. Und er macht das, diese ganzen Vorurteile, die ganzen Hindernisse zwischen Menschen, die die Gesellschaft aufgebaut hatte, die reißt Paulus in Kolosser 3 nieder, weil er sagt, wir sind alle eins in Christus und Christus ist alles für uns. Es war auch nicht so, dass die Heiden, die jetzt Jesus kennengelernt hatten, einer eigenen Gemeinde zugeordnet wurden. Ja, dass man sagte, ihr seid jetzt die Judenchristen, ihr seid die heidenchristlichen Christen, also ihr habt diesen heidnischen Hintergrund, ihr seid keine Juden, sondern nein, die Juden, die Jesus als Messias gefunden hatten und die Heiden, die ihn gefunden hatten, die sollten in einer Gemeinde miteinander leben. Und das, als das passierte, gab es natürlich sehr viel Arbeit. Und die Briefe im Neuen Testament zeugen davon, dass sich da über Essensgewohnheiten gestritten wurde und Kleidung und so viele Dinge da reinspielten, wo man merkte, eigentlich sind die Leute sehr verschieden, aber die versuchen miteinander Gemeinde Jesu zu sein. Nichts hat so viel Mandat, Verheißung und Vollmacht wie Gemeinde Jesu. Im Neuen Testament reicht kein Apostel, kein Dienst und keine andere Organisation der Gemeinde Jesu auch nur halbwegs das Wasser. Für sie, für die Gemeinde, nicht für Einzelne, sondern für die Gemeinde als Ganzes ist Jesus gestorben. Und als Gott irgendwie ausdrücken wollte, wie eng er mit der Gemeinde verbunden ist, hat er gesagt, sie ist sein Leib und Jesus ist der Bräutigam dieser Gemeinde. Stärker kann man diese Einheit, glaube ich, nicht ausdrücken. Als drittes möchte ich über einige Strategien bei Gemeindegründungen reden. Und bevor wir das tun, muss ich ganz ehrlich sagen, Gott tut sehr vieles, was wir nicht geplant haben, wofür es keine Strategie gab, was vielleicht Menschen auch nicht erträumt haben. Wir wissen zum Beispiel, dass vor dem Jahr 200 nach Christus es schon Gemeinden im heutigen England gab. Von Israel nach England, wie soll das passiert sein? Wir sind eigentlich sehr sicher, dass das durch Soldaten passierte, römische Soldaten, die dann in England, in Londres, stationiert wurden. Und die haben das Evangelium dorthin gebracht. Und das hat überlebt, floss dann in die sogenannte keltische Kirche ein und wurde eine echte Kraft bis heute. Die Pfingstgemeinden in Malawi, die sind nicht von Missionaren gegründet worden, sondern die ersten Gläubigen versammelten sich in insgesamt 19 Gemeinden, bevor ein Missionar kam. Ich rede jetzt von den Pfingstgemeinden. Und das passierte so, dass junge Männer damals nach Südafrika gingen, von Malawi, haben Arbeit gesucht. Dann haben sie irgendwo im Bergwerk Arbeit gefunden oder als Houseboy oder als Gärtner. Und auf den Straßen Südafrikas gab es so in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts Straßenprediger. Die haben von Jesus gepredigt und von der Kraft des Heiligen Geistes. Und viele aus Malawi haben dort sich für Jesus entschieden. Und als sie dann zurückkamen nach Hause, dann waren das keine Bergarbeiter mehr, sondern das waren zukünftige Bischöfe von Pfingstkirchen. Das war nicht geplant, das war nicht strategisch irgendwo konzeptionell erschlossen, sondern Gott wirkt einfach so. Der Geist weht, wo er will, kann man sagen. Also als erstes hat es im Neuen Testament eine bewusste Aussendung von Mitarbeitern aus den Gemeinden gegeben. Ich habe hier 8 Beispiele. Antiochien sandte Barnabas und Paulus. Jerusalem sandte Markus und Silas, die Gemeinde in Philippi sandte den Epaphroditos, die Gemeinde in Thessaloniki sandte Aristarchus und Sekundus, die Gemeinde zu Beröa sandte Sopater, die Gemeinde in Lystra sandte Timotheus und die Gemeinde in Derbe sandte Gaius. Ihr merkt, Gemeinde ist nicht nur Zentrum, sondern aus dem Zentrum senden wir unsere Mitarbeiter. Das ist diese Missionsbewegung. Die Assembleos de Dios in Spanien hat 2014 das Ziel herausgegeben, wir möchten in den nächsten 10 Jahren 1000 neue Gemeinden gründen. Das war mutig, weil die ungefähr 200 Gemeinden zu dem damaligen Zeitpunkt hatten. Und wisst ihr was? Ein Jahr später hatten sie bereits 200 neue Gemeinden gegründet. Sie haben sich also in einem Jahr verdoppelt. Natürlich waren die jungen Gemeinden nicht so groß, aber sie haben tatsächlich innerhalb eines Jahres 200 neue Gemeinden gegründet. Wie haben die das gemacht? Bevor sie damit angefangen haben, hatten sie natürlich sehr viel Potenzial in den alten Gemeinden, aber die hatten halt niemals nach außen hin gearbeitet. Und als das dann rausgegeben wurde und diese Vision landesweit von allen Leitern mitgetragen wurde, da haben sie hauptsächlich ihre Jugendpastoren und Älteste in nahegelegene Städte gesandt, in denen es noch keine Gemeinde gab. Und so haben sie in einem Jahr 200 Gemeinden gegründet. Eine weitere Missionsstrategie im Neuen Testament ist, sich auf Städte zu konzentrieren. Am besten in Großstädten Gemeinden zu gründen. In der Geschichte der finnischen Außenmission gibt es so ein Ideal, dass wir am liebsten dorthin gehen, wo niemand wohnt und das kleinste Dorf, da fangen wir mit Missionsarbeit an. Wir haben immer noch solche Orte. Du brauchst allein 2 Tage, um dort anzureisen. Und zum Schluss, neulich war ich unterwegs, erst mit Flugzeug, dann mit der Bahn, dann mit dem Bus und den Rest der Strecke auf dem Eselskarren. Ja. Das ist nicht neutestamentlich. Im Neuen Testament gibt es eine Missionskonzentration auf Städte. Wir gründen Gemeinden in Städten. Fängt schon im Alten Testament an, denn der Prophet Jona hatte eine Großstadtmission in Ninive. Die Städtemission folgt dem Prinzip, möglichst viele Menschen zu erreichen und auch, weil man dort am besten internationale Gemeinde bauen kann. Es gab damals, zur Zeit des Römischen Reiches, eine hervorragende Infrastruktur. Die hatten gemeinsame Sprachen. Man konnte sich im ganzen Reich mit 2 Sprachen untereinander verständigen. Es gab auch Hochstraßen, die die Römer gebaut haben, die zum Teil heute noch funktionieren. Selbst die Brücken, die die vor 2000 Jahren gebaut haben, sind bis heute noch nicht eingebrochen, einige davon. Im Gegensatz zu anderen Bauprojekten aus der jüngeren Vergangenheit. Da gab es eine Hochstraße, die Via Ignatia im Römischen Reich. Und wenn ihr jetzt fragt, wo hat der Paulus zum Beispiel seine Gemeinden gegründet? Was hat ihn geleitet? Wisst ihr, der ist einfach so der damaligen Autobahn gefolgt. Denn an der Via Ignatia, da legen die Städte Thessaloniki und Philippi und so weiter. Manchmal war das noch mit besonderer Geistesleitung. Aber er hat dort in den Zentren immer versucht, Gemeinde Jesu zu bauen. Diese Straße verband auch Illyrium, also das heutige, was ist dort, Nordmazedonien und Kosovo, bis hin zur adriatischen Küste im heutigen Albanien. Und dann war auch eine weitere Strategie, dass sie vom Zentrum ins Umland gearbeitet haben. So wie wir es eingangs schon festgestellt haben bei dieser Bewegung aus dem Himmel. Als Paulus an die Korinther schrieb, erwähnte er häufig andere Christen, die nicht in Korinth lebten, aber in der Region Achaia, also im Kreis dort. Sein Plan war halt, ich gründe im Zentrum, in der Hauptstadt, eine Gemeinde und dann wird sich das schon ins Umland verbreiten. Er hat in Ephesus für längere Zeit gearbeitet und dann hören wir eigentlich nichts mehr von dem, was da passierte. Aber in der Offenbarung sehen wir dann die Gemeinde zu Ephesus und 6 andere Gemeinden, die Briefe bekommen. Und diese 6 anderen Gemeinden liegen sternförmig um Ephesus herum. Sodass also die Vermutung nahe liegt, in Ephesus war das Zentrum, da wurde zuerst gearbeitet und dann wurde von dort aus das Umland erreicht. Städte sind wunderbar. Ich werde nächste Woche wieder in Jakarta sein, die Hauptstadt von Indonesien. Und einer unserer Missionspartner dort, der Eddie Leo, hat eine Gemeinde vor Ort mit 25.000 Mitgliedern. Ja, und die sind überall in der Stadt. Die können sich als Gesamtgemeinde nie versammeln, weil Christen dort auch unterdrückt werden. Aber sie sind überall drin. Und das letzte Mal hat er mir von einer Gemeinde erzählt, die keinen Versammlungsort mehr hatte, weil sie so groß geworden war. Und dann gab es dort einen muslimischen Geschäftsmann, dem gehörte ein ganzes Einkaufszentrum. Und unten in dem Einkaufszentrum waren Räume für einen ganzen Supermarkt. Und jetzt gab es in der Nachbarschaft das Gerücht, dass der Supermarkt verflucht sei und dass es da spukt. Die haben geglaubt, da sind Gespenster im Supermarkt. Und er hat dann keinen Mieter finden können für diese Räumlichkeiten. Dann hat er als guter Muslime seine Imame eingeladen und die sind dann da rein und die haben dann so Amuletts dort irgendwie verteilt, wo im Amulett dann auch ein Koranvers geschrieben war, und das brachte alles nichts. Die Leute glaubten immer noch, es spukt. Und in seiner Verzweiflung hat dieser Geschäftsmann dann unseren Pastor angerufen. Und der kannte jetzt so die korrekten theologischen Wörter nicht, aber er sagte zu ihm am Telefon: Ich suche einen Ghostbuster. Ja, also so ein Geist. Ich suche einen Ghostbuster. Und der Pastor denkt: Was, gut. Er sagt: Ich schicke das Lobpreisteam. Und die sind dann da in den Supermarkt, haben ein paar Lieder gesungen, raus, seitdem ist da Ruhe. Als der Geschäftsmann das mitbekam, sagte er: Ich danke Ihnen sehr herzlich, aber ich habe eine Bitte, könnten Sie als Gemeinde dort nicht einziehen? Ich habe das Gefühl, wenn Sie in diesem Gebäude sind, dann haben wir Ruhe und dann wird alles gut sein. Und der Pastor sagt: Ja, wir suchen gerade ein Gebäude. Und wisst ihr, das war groß genug. Und die Gemeinde ist dort im Einkaufszentrum. In einer Millionenstadt. Das ist so ein Platz, da müssen wir sein. Versteht ihr? Da erreichen wir die Leute. Eine weitere Strategie war, dort Gemeinden zu gründen, wo es noch keine andere Kirche gab, wo es kein Zeugnis für Jesus vor Ort gab. Die Missionare wollten dorthin gehen, wo noch niemand vor ihnen gearbeitet hat. Paulus hat das so in Römer 15, Vers 20 gesagt. Paulus wollte auch nach Spanien. Er fing seine Missionstätigkeit in Arabien an, ganz im Osten. Dann hat er in Israel gearbeitet, im Mittelmeerraum. Er war in Rom. Und in Römer 15, Vers 24 sagt er der Gemeinde: Ich möchte jetzt nach Spanien reisen. Das war ganz im Westen. Das war das Ende der damaligen Welt. Nach Spanien haben die Leute immer so kleine Drachen in die Landkarte gezeichnet, weil sie gedacht haben, da kommt dann nichts mehr. Da wollte er hin. Und das ist also eine gewaltige Vision, die dieser eine Mann hatte, Paulus, nämlich seine ganze damalige Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Die Leute haben auch ihre Kultur benutzt. Paulus zum Beispiel steht, ich glaube, in Apostelgeschichte 19 in Athen, und die ganze Stadt ist voller Götzenbilder. Er ist ein bisschen schockiert darüber, aber dann sieht er eine Statue und diese Statue hat keinen Namen. Und dort heißt es, das ist der unbekannte Gott und das ist sein Aufhänger. Da benutzt er die Kultur vor Ort, um jetzt das Evangelium dort einzuführen. Das ist ein gutes Zeichen von Gemeindegründungsarbeit. Wenn wir nicht nur uns exportieren, nicht nur unseren Stil durchdrücken, sondern auch immer zuhören, wie ticken die Leute vor Ort, was haben die schon, was interessiert die, wie können wir miteinander auf Augenhöhe eine Partnerschaft haben. Meine Frau und ich besuchen seit 2-3 Jahren eine Gemeindegründung, die von Wuppertal ausgeht, der Credo-Kirche, und zwar Credo Helsinki. Wir haben also in Finnland eine Gemeindegründungsarbeit angefangen. Es ist ein deutsch-finnisches Ehepaar, das das leitet. Von daher empfinden wir, dass wir da Gemeinsamkeiten haben und wir sind da eingestiegen. Diese Gemeinde wurde zum Teil in der Sauna gegründet. Halleluja! Das ist nämlich so, als die anfingen, Menschen anzusprechen und so weiter, bildeten sich schnell eine Traube von, ich sag mal, 10, 12 Leuten. Man hatte gerne Gemeinschaft, trank Kaffee miteinander und dann geht man in die Sauna. Ja, getrennt, es gab also 2 Kleingruppen am Anfang, Männer und Frauen. Und nach dem Bibelstudium und Gebet ging man miteinander in die Sauna. Es gab zu dem Zeitpunkt noch keine Versammlung, weil von der Leitung gesagt wurde, wir wollen nicht so kirchlich anfangen, sondern wir wollen erstmal Beziehungen untereinander bauen. Und das klappt gut in der Sauna. Und denn die reden, die Leute, die Finnen sind ja sehr verschwiegen, wisst ihr. Die reden nicht viel, die Finnen. Aber wenn die in der Sauna sind, dann tauen die richtig auf. Und dann wird auch mal was Persönliches gesagt. Es ist also fantastisch, mit der Sauna eine Gemeinde zu gründen. Und als dann fast ein Jahr vergangen war, dann hat man gemerkt, also hier bilden sich Beziehungen, auch Freundschaften. Und jetzt fangen wir mit öffentlichen Gottesdiensten an. Ich war Pastor in Schleswig-Holstein und habe dann ab 1992 nach Wittenburg rübergearbeitet. Das ist in der ehemaligen DDR ein Ort mit 6.000 Mitgliedern, Einwohnern. Und bin dann zum Teil 5-mal die Woche nach Wittenburg gefahren, 70 Kilometer, um dort Gemeinde zu gründen. Wir haben einen ehemaligen Bahnhof mieten können und ich hatte ein gutes Team aus der Gemeinde in Ahrensburg, die also jedes Mal mit mir mitfuhren. Und die Leute kamen, haben sich auch ein paar bekehrt, hatten unsere Gottesdienste dort. Ich dachte, ich kann ja so gut predigen, deswegen kommen die Leute. Aber ich habe bald gemerkt, das lag an etwas anderem. In meinem Team war nämlich auch Trautchen. Und Trautchen hatte die Gabe des Kuchenbackens. Habt ihr die auch hier? Ja, ihr könnt mich nach dem Gottesdienst ansprechen, wenn ihr die Gabe des Kuchenbackens habt. Und jeden Sonntagnachmittag hat Trautchen einen fantastischen Kuchen mit nach Wittenburg genommen. Und während ich da so fröhlich vor mich hin predigte, habe ich doch gemerkt, die Leute können eigentlich kaum darauf warten, dass ich Amen sage und wir zu Kaffee und Kuchen übergehen. Aber stellt euch mal vor, es sind Leute zum Glauben gekommen, weil der Kuchen sie angezogen hat. Zum Schluss möchte ich euch ein paar Gemeindegründer aus dem Neuen Testament vorstellen. Da war zum Beispiel Priscilla und Aquila. Es war ein Ehepaar der damaligen Zeit. Er war wahrscheinlich Jude, sie hatte einen anderen Hintergrund, werden 6-mal erwähnt. Diese beiden waren von Beruf Zeltmacher, also sie haben tatsächlich mit ihren Händen Zelte gefertigt, aber ihr Beruf war zweitrangig. Die Hauptsache in ihrem Leben war, Gemeinden zu gründen, zu lehren und zu reisen. Sie wurden wahrscheinlich gläubig während eines Aufenthalts in Rom. Danach zogen sie nach Korinth und halfen der Gemeinde. Dort hatten sie auch eine Zeltmacherwerkstatt und sie haben mit Paulus in Korinth als Team gearbeitet. Als Paulus nach Ephesus wollte, sind sie mit ihm gegangen. Und versteht ihr, um Gemeinden zu gründen, brauchen wir nicht Pastoren sein. Gott braucht viele Gaben, viele Talente und wenn es Kuchenbacken ist, ja, damit wir gemeinsam diese Vision erfüllen. Dann gibt es Epaphroditus, der wurde von der Gemeinde in Philippi ausgesandt und die Informationen, die wir über ihn haben, zeigen, dass das auch kein Apostel war, sondern eine Art Assistent. Der hat Gemeinden mit Geldtransporten geholfen und er hat Paulus geholfen, war mal krank, wurde dann wieder gesund. Dieser Mann war sozusagen ein Kommunikationsmittel auch zwischen Gemeinden. Und als letztes Titus, wir haben seinen Brief. Titus war eine Art Krisenmanager in dieser Gemeindegründungsarbeit. Paulus stand in folgendem Spannungsfeld. Auf der einen Seite wollte er ständig Neuland erobern und neue Gemeinden gründen, aber die Probleme in den alten Gemeinden haben ihn immer wieder zurückgezogen. Und dieses Problem, diese Spannung hat er auf drei verschiedene Arten und Weisen versucht zu lösen. Erstens, er hat versucht, einen Brief zu schreiben. Er geht auf viele Probleme in seinen Briefen ein und versuchte damit, Ruhe an der Heimatfront zu haben. Zweitens, er hat selber Gemeinden besucht, um denen aus ihren Problemen zu helfen. Oder drittens, Paulus hat Delegierte entsandt, und das ist dieser Titus zum Beispiel, auch Timotheus. Titus ging dann nach Kreta, um der Gemeinde dort zu helfen. Auch das ist Gemeindegründungsarbeit. Es geht nicht nur um Evangelisation, sondern es geht um eine jahrelange Arbeit, Menschen, die zum Glauben gekommen sind, auch zu festigen. In Australien gab es einen Mann, der heißt Tom Evans. Tom Evans selber ist nicht so bekannt. Er war als junger Mann Missionar seiner Kirche, wurde nach Indien ausgesandt, später nach Papua-Neuguinea. Und dann ging er zurück nach Australien und gründete eine Gemeinde nach der anderen. Wofür er bekannt ist, ist, dass er der Vater von Andrew Evans ist, der Präses der australischen Assemblies of God ist, und unter seiner Leitung hat sich diese Kirche vervielfältigt. Und dieser Andrew Evans ist auch der Vater von einem anderen Evans, der diese Bewegung Planet Shakers gegründet hat und der auch in Deutschland hier Dienste getan hat. Zurück zu Tom Evans, der Großvater sozusagen. Der ging irgendwann in Rente, aber machte weiter. Was er stets getan hatte, war, dass er für wenige Jahre an einem Ort lebte, wo es keine Gemeinde gab. Dann hat er was gemietet, hat Leute eingeladen, Freundschaften gestiftet, und so hat er alle paar Jahre eine Gemeinde gegründet. Nachdem er in Rente ging, hat er am nächsten Tag einen Umzug gemacht und wieder eine Gemeinde gegründet. Als er um die 70 war, wieder eine Gemeinde gegründet. Und dann bekam Tom Evans Probleme mit seinen Augen und innerhalb weniger Monate erblindete er. Er war zu dem Zeitpunkt als Rentner leitend tätig in einer neuen Gemeinde und hat sich von morgens bis abends um Menschen gekümmert, besonders um solche, die Jesus noch nicht kannten. Irgendwann, als das nicht mehr ging, als er auch alleine nicht mehr leben konnte, hat die Familie ihn überredet, in ein Altenheim zu gehen. Da ist er dann rein. Und nach wenigen Tagen bekommt Andrew Evans, der Sohn von Tom Evans, einen Anruf aus dem Altenheim. Sie sagen, ihr Vater ist verschwunden. Er ist die Familie ins Altenheim gefahren und stand dann auf dem Flur mit den Pflegerinnen, und dann überlegten die, wo ist der Opa denn hin? Und dann kriegte der Andrew Evans eine Idee. Und dann sagte, haben Sie ein Telefonbuch aus dieser Region hier? Ja, haben wir. Sagt er, ich suche jetzt mal die nächste Stadt in der Umgebung hier, wo es keine Gemeinde gibt. Und dann sind die da hingefahren, und als sie in den Ort reinfuhren, war da ein leerstehendes Geschäft und da hing ein großes Schild. Hier beginnt eine neue Gemeinde. Pastor Tom Evans lädt sie herzlich ein, am kommenden Sonntag um 10 Uhr hierher zu kommen. Da haben die den alten Mann gefunden. Und wisst ihr, ich bete dafür, dass sich diese Leidenschaft in meinem Leben halten kann. Und dass das, was ihr angefangen habt als Gemeinde, dass ihr rausgeht, dass ihr sendet, dass ihr Deutschland erreicht, dass das weitergeht. Ich habe vorletzte Woche in Erzhausen unterrichtet und musste nach Frankfurt zum Optiker und war dann hinten im Bahnhofsviertel, bin ich da lang gegangen. Und das ist ein Elend, das glaubt ihr nicht. Das sind drogenabhängige junge Leute, die sehen aus, als wenn die 60 Jahre älter wären. Völlig zerfurchte Gesichter. Prostituierte an jeder Ecke. Lasst uns rausgehen. Lasst uns Gemeinden gründen. Lasst uns dieses Land verändern um Jesu Willen. Amen.